MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. Ja, eine Woche ist's her, als in St. Helena am Ende des Gottesdienstes auf einmal das Licht ausging und dunkle Rauchschwaden unter der Kirchendecke aufzogen. Die Gläubigen sind Gott sei Dank alle heil raus. Ja, die Feuerwehr hat ihr Bestes gegeben. Auf den ersten Blick sieht's nicht nach großem Schaden aus. Der Schein kann aber trügen. Eine große Begutachtung steht noch aus, so Monsignore Engelbert Stirnberger, der den Pfarrverband, zu dem St. Helena gehört, leitet. Ja, und dafür muss erstmal im Innenraum gereinigt werden.
Denn die Kirche hat eine Eindeckung mit Asbestbetonschindeln. Die Kirche muss also vorher gereinigt werden. Dann weiß man jetzt nicht, wie ist die Statik oben auf dem Dach. Das heißt, man kann nicht aufs Dach steigen, ohne dass man jemanden gefährdet. So wird, sobald die Kirche gereinigt ist, ein Schutzgerüst in der Kirche aufgebaut, nach oben zur Decke, damit die Fachleute, Sachverständigen und auch der Statiker da erstmal hinkommt und sich alles anschauen kann.
Es ist halt eine Kirche aus den 60er Jahren. Aber für die Gottesdienstbesucher und alle, die eine Feier in St. Helena geplant hätten, sucht man auf jeden Fall nach einer Lösung, so der Pfarrer.
Gott sei Dank ist es nicht unsere Haupttaufkirche und auch nicht unsere Haupthochzeitskirche im Pfarrverband. Also da finden wir Lösungen. Wir haben schöne Kooperationsgottesdienste mit Gruppen. Also das eine sind zum Beispiel Obdachlose, die da regelmäßig kommen. Das andere sind Menschen, die mit einem Handicap leben müssen. Und dafür wollen wir auf jeden Fall nach einem Ausweichquartier oder nach einer Möglichkeit suchen, wie wir mit denen weiterarbeiten können, dass die auch weiterkommen können. Dann haben wir auch dort regelmäßigen Kindergottesdienst. Auch da wird man gucken, wie können wir das weiter aufrechterhalten. Das wollen wir nicht abbrechen lassen.
Denn wie lange St. Helena geschlossen bleibt, ist aktuell völlig ungewiss. Wir halten Sie natürlich hier bei uns im MKR am Laufenden. Ja, jetzt in den Sommerferien wird es auf vielen Berggipfeln ganz schön voll. Das vor allem rund ums Gipfelkreuz. Im Gedränge kann das ganz schön gefährlich werden. Auf der Zugspitze gibt es zum Beispiel deshalb schon seit einem Jahr ein zweites Gipfelkreuz in der Bergstation. Wie das bei den Touristen ankommt, wir haben uns mal vor Ort umgehört.
Nach knappen 10 Minuten in der Seilbahn sind wir oben angekommen. In fast 3000 Metern Höhe auf der Zugspitze. In der Bergstation stehen die Touristen nicht für ein Selfie vor dem Alpenpanorama an, sondern für das zweite Gipfelkreuz. Die Nachbildung steht seit einem Jahr hier, vor allem um Gefahren vorzubeugen, erzählt Pressesprecherin der Zugspitzbahn Laura Schaper.
Der Weg zum Originalgipfelkreuz befindet sich in alpinem Gelände, also ab unserer Bergstation endet der gesicherte Bereich. Und da ist das zweite Gipfelkreuz eben einfach eine Vorbeugungsmaßnahme und eine schöne Alternative zum Original, weil es ist wetterunabhängig und jederzeit erreichbar.
Viele wollen zwar immer noch zum Originalkreuz, die Schlange vor seiner Nachbildung ist trotzdem lang.
Was immer total schön zu sehen ist, wenn die Kinder hier reinlaufen und dann die Augen strahlen, weil es halt doch wirklich ein Hingucker ist.
Eigentlich sind die beiden Gipfelkreuze eineiige Zwillinge, aber eines unterscheidet die beiden mittlerweile voneinander. Die Nachbildung ist über und über mit Stickern bedeckt, das Original glänzt dagegen sauber und golden. Zum Glück, mein Schaper.
Tatsächlich beobachten wir, dass mittlerweile die meisten Sticker auf dem Indoor-Gipfelkreuz landen, was uns natürlich sehr freut, weil dadurch das Original-Gipfelkreuz verschont bleibt. Also die Sticker dürfen gerne auf das Indoor-Gipfelkreuz geklebt werden.
Von den Stickern sind einige der Touristen nicht begeistert. Fotos machen viele trotzdem. Ich habe mich umgehört, warum.
Ich habe gesundheitlich nicht. Davor habe ich also großen Respekt.
Nehmen wir das hier nämlich.
Für Leute, die sich da nicht hochtrauen, ist das ideal.
Der Weg nach draußen, den trauen wir uns leider auch nicht zu.
Also das Gipfelkreuz ist auch mit Höhenangst, Kindern oder für Wandermuffel eine echte Alternative für den nächsten Ausflug. Und nicht vergessen, die Sticker einzupacken.
Sie ist für die Münchnerinnen und Münchner ein beliebtes Ausflugsziel, vor allem jetzt im Spätsommer. Die Kampenwand mit ihrem wunderschönen Blick in den Chiemgau. Am Sonntag wird dort oben richtig gefeiert. Unser Münchner Kardinal Reinhard Marx fährt dafür auch extra Richtung Berge. Meine Kollegin Katharina Sichler hat sich mal schlau gemacht und weiß mehr. Katharina, was gibt's denn zu feiern auf der Kampenwand?
Ja, also zum einen wird das Gipfelkreuz 75. Nach Kriegsende wurde es dort oben nämlich errichtet und seitdem wird immer am 30. August eine Gedenkmesse für die Gefallenen abgehalten. Später kam dann noch eine Kapelle auf der Kampenwand dazu und die wird dieses Jahr 50. So kann Kardinal Reinhard Marx gleich zwei schöne Jubiläen feiern.
Wer mit dabei sein will, um 10.30 Uhr geht's los mit der Messe auf der Kampenwand vor der Kapelle östlich der Steilingalm. Ein schöneres Panorama für einen Gottesdienst kann man sich kaum vorstellen. Und ich gebe es zu, für Leute wie mich fährt da auch eine Bergbahn.
Das Spiel der Woche. Neues und Spielenswertes für Ihre Freizeit mit Bernhard Löhlein.
Ein verschlossenes Schloss zu entschließen, dazu ist ein Schloss schließlich da. Doch das Königsschloss ist umschlossen von gleich 7 Schlössern, also findet die Schlüssel. Alles klar?
Worum geht es?
Das Schloss der 7 Schlösser, so heißt das Spiel. 7 Türme sollen wir also öffnen, hinter jedem wartet ein Schatz. Doch für jeden Turm gibt es nur einen passenden Schlüssel. Welcher ist es? Da heißt es ausprobieren, merken und ein bisschen detektivisch denken.
Was passiert?
Wer würfelt, zieht den Schlossmeister und verteilt Perlen in die Türme. Dann kommt der spannende Moment. Schlüssel nehmen, reinstecken und hoffen. Passt er, ist der Turm geknackt und die Perlen gehören mir. Passt er nicht, haben wir alle zumindest etwas dazugelernt, denn die Schlüssel sind unterschiedlich lang.
Wie kommt's an?
Die Idee ist sehr originell, das Material macht ordentlich was her. Mein Problem, für Kinder ist es durchaus anspruchsvoll, für eine reine Erwachsenenrunde ist die Spielidee dagegen ein bisschen zu simpel. Irgendwie sitzt man also zwischen zwei Stühlen, oder besser gesagt, zwischen zwei Schlössern. Trotzdem, eine ungewöhnliche Idee, sowas erlebt man nicht alle Tage. Das Schloss der 7 Schlösser von Carlo Arossi ist erschienen im Verlag Zoch.
Das war das Spiel der Woche. Mehr Spiele, Bücher und jede Menge für Geist und Seele finden Sie auf michaelsbund.de und in der Buchhandlung Michaelsbund in München.
Egal ob in Franken, Mainfranken oder in Rheinhessen, Weinberge gibt es hier bei uns in Bayern ja mittlerweile so einige. Wein hat auch in der Kirche einen festen Platz, zumindest bei der katholischen Eucharistiefeier. Laut Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut in Bodenheim könnte es also sein, dass im Gottesdienst der gleiche Wein getrunken wird, wie zum Beispiel samstags beim Marktfrühstück in Mainz.
Jeder Qualitätswein und Prädikatswein kann ein Messwein sein. Der Pfarrer soll halt Sorge dafür tragen, dass es eben auch ein guter ist. Der kann es nach seinem Gusto auswählen, welchen Wein er jetzt als Messwein wählt. Und es sollte vielleicht einer sein, der ihm gut schmeckt.
Aber egal ob Silvaner in Franken, Weißwein von der Mosel oder ein Spätburgunder aus der Bamberger Ecke, schmecken tun die Weine alle gut. Aber sind sie eigentlich wegen der Farbe auch als Messwein geeignet?
Früher hatte man mal gedacht, dass Rotwein der Messwein sein muss, auch wegen des Blut Christi. Aber es steht in den Verordnungen, auch in den alten Verordnungen, dass es nur Wein aus Trauben sein muss. Also er konnte weiß oder rot sein.
Egal ob Rot- oder Weißwein, solange es sich um einen Qualitätswein aus Trauben handelt, kann also jeder Wein auch ein Messwein sein. Das Wort Qualität ist dabei entscheidend. So entscheidend, dass es sogar den Weinbau nachhaltig geprägt hat.
Die Kirche hatte sehr strenge Regeln für die Reinheit des Weines aufgestellt. Die sind letztendlich dann sogar in die Gesetze, die es heute gibt, die Weingesetze, ist das übernommen worden.
Wir können also davon ausgehen, selbst in der Kirche gibt es immer einen guten Tropfen. Alles andere würde schließlich auch nicht passen. Ja, wenn viele von uns einen freien Tag genießen, entspannen oder einen Ausflug machen, sind andere jederzeit bereit, wenn Hilfe gebraucht wird. Und das sogar oft ehrenamtlich. Zum Beispiel bei der Freiwilligen Feuerwehr. Auch einige Ordensmänner aus St. Ottilien engagieren sich hier. Einer zum Beispiel ist Bruder Antonius. Für ihn passen Klosterleben und Feuerwehrdienst erstaunlich gut zusammen.
Gott zur Ehre, dem Nächsten zur Wehr, das sagt komplett Nächstenliebe eben aus. Also das ist für mich urchristlich sozusagen, was die Feuerwehrleute respektive auch wir eben machen. Und der heilige Florian als unser Schutzpatron, der ja auch Leuten geholfen hat, es passt dann natürlich dann auch richtig gut dazu.
Sein Mitbruder Matthäus ist schon richtig lange dabei. Nicht nur im Kloster, sondern auch bei der Feuerwehr. Ja, und bei mehr als nur einem Einsatz hat ihm auch sein Glaube geholfen.
Manchmal kommt man als Mensch oder als Einsatzkraft an die Grenzen, aber ich weiß, dass Gott unbegrenzte Möglichkeiten hat. Gott hat Mittel und Wege, die wir nicht kennen. Und ich verlasse mich auch da immer auf Inspiration von oben, ein bisschen Erleuchtung und Heiliger Geist, dass man auch geführt wird in kniffligen Situationen und dass auch von Gott ein Schutz da ist.
Und Schutz von oben ist, egal bei welchen Einsätzen, nie verkehrt. An dieser Stelle an alle Ehrenamtlichen, danke für Ihren Einsatz. Zwei spannende, aber ganz unterschiedliche deutsche Filme starten in dieser Woche im Kino. Zum einen Der Heimatlose, eine absurde Komödie mit kafkaesken Zügen. Der Thriller Staatsschutz dagegen thematisiert Verbindungen der rechten Szene zu staatlichen Institutionen. Mehr über die beiden Neustarts, jetzt wie immer im MKR-Filmtipp mit meinem Kollegen und Kinoexperten Klaus Schlauk.
Rückkehr auf die Insel. In dem Film Der Heimatlose kehrt der Lehrer Hein nach 14 Jahren Abwesenheit vom Festland auf seine heimatliche Nordseeinsel zurück. Zu seiner Verwunderung erkennt ihn die Dorfgemeinschaft jedoch nicht wieder. Selbst sein Jugendfreund wendet sich von ihm ab. Um die Wahrheit ans Licht zu bringen, beruft die Gemeinde ein Dorfgericht ein, das klären soll, ob Hein wirklich der ist, für den er sich ausgibt.
Ich bin dein Sohn Hein.
Aber nein. Hein sah ganz anders aus.
Ich erkenne ihn nicht.
Er sieht verändert aus.
Weshalb sollte jemand hierher kommen und sich als Hein ausgeben?
Das hier ist meine Heimat. Ich habe ja wohl ein Recht, hier zu sein.
Der Heimatlose ist ein Streifen zwischen absurder Komödie und Parabel mit kafkaesken Anstrichen. Die zeitliche Verortung der Geschichte bleibt offen. Der Schauplatz wird nicht genau benannt, was dem Film universelle Züge verleiht. Die Inszenierung nutzt Verfremdungseffekte wie lediglich angedeutete Kulissen, um von einer Identitätssuche zu erzählen. Ein besonderes Kinodebüt von Regisseur Kai Stänicke. Ebenfalls neu im Kino der deutsche Thriller Staatsschutz. Darin wird eine koreanischstämmige Staatsanwältin Opfer eines rassistischen Anschlags. Nach der Tat forscht sie selbst nach den Angreifern. Dabei stößt sie auf beunruhigend enge Verbindungen zwischen rechter Szene und staatlichen Institutionen.
Nach dem gefährlichen Anschlag auf eine junge Staatsanwältin hat heute der Prozess begonnen.
Die Mittäter Röders, mindestens zwei, wie wir noch belegen werden, wurden nicht ermittelt. Es bestand und besteht Verdunklungsgefahr.
Röder und seine Freunde machen das nicht zum ersten Mal.
Frau Kinsey, sollen sich aus meinen Ermittlungen raushalten.
Okay.
Staatsschutz entwickelt aus dem persönlichen Angriff auf die Staatsanwältin eine Reflexion über Verantwortung, Loyalität und den Zustand demokratischer Strukturen. Der Film verbindet Spannung mit politischem Anspruch, strapaziert jedoch mit seiner hyperaktiven Heldin zuweilen die Glaubwürdigkeit. Als unbequemer Kommentar zum Verhältnis von Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit gibt er dennoch wichtige Denkanstöße. Klaus Schlauk für das MKR, das Kirchenradio.
12 Jahre lang war Corbinian Birnbacher Erzabt der Benediktinerabtei St. Peter in Salzburg. Zum 1. September aber geht's für ihn nach Rom. In der Zentrale der Benediktiner des Klosters Sant'Anselmo wird Birnbacher Schatzmeister des Ordens. Damit ist er weltweit dann Ansprechpartner für die Abteien der Benediktiner bei allen wirtschaftlichen Themen.
Gegebenenfalls muss die Zentrale in Anführungszeichen helfen, wenn es anderen Klöstern oder ganzen Regionen schlechter geht. Ja, es ist dieser gerechte Austausch für die, die mehr haben und die, die eben weniger haben. Dass man also hier zielgenau helfen kann. Aber ich kann nicht unmittelbar eingreifen und das eine oder so in einem anderen Kloster fördern. Ich kann die Mittel nur einsetzen für das, was auch gemeinsame Sache von den Benediktinern ist.
Und diese gemeinsame Sache wird durch Beiträge der Benediktinerklöster aus der ganzen Welt finanziert. Dazu gehört dann auch der laufende Betrieb des Hauptklosters Sant'Anselmo in Rom. Und auch für die Hochschule des Ordens ist der Erzabt Emeritus in Zukunft zuständig.
Und die müssen wir natürlich auch finanzieren oder beziehungsweise den Aufenthalt und die Studiengebühren für Mitbrüder und Schwestern aus ärmeren Regionen dieses Globus, das finde ich eine sehr spannende Sache. Und man ist mit vielen jungen Leuten beisammen. Das ist ein sehr kreatives, akademisches Klima auch dort. Das finde ich eigentlich sehr, sehr erfreulich.
Obwohl noch keine klar definierte Arbeitsbeschreibung des zukünftigen Schatzmeisters existiert, die wird nämlich gerade überarbeitet, geht der 59-Jährige mit einem guten Gefühl nach Rom, auch um nach seiner Amtszeit als Erzabt Abstand zu gewinnen.
Und es ist ja gar nicht so einfach, aus diesen vielen, vielen ehrenamtlichen Aufgaben, die mit meinem Dienst in Salzburg ja verbunden waren, da wieder herauszukommen. Und da ist natürlich eine Ortsveränderung ganz wichtig. Und ich habe in Rom studiert, ich habe 6 Jahre dort gelebt. Ich habe immer gesagt, ich möchte dort eigentlich nicht alt werden, aber hier kann ich, denke ich, doch noch etwas Sinnvolles tun im Dienst der gemeinsamen und eben größeren Sache.
Der Bayer aus Anger im Berchtesgadener Land wird dann für 9000 männliche Benediktiner Ansprechpartner und will das auch sein, im Sinne des Dialogs und des Hinschauens auf das, was sein Gegenüber umtreibt. Pater Birnbacher freut sich darauf.
Auf die vielen Begegnungen mit den Menschen, es haben ja natürlich auch schon viele Freunde, ich würde fast sagen in Anführungszeichen, angedroht, dass sie mich auch einmal besuchen wollen, ob es mir auch gut geht. Die Kultur in dieser Stadt, die vielen Pilgerinnen und Pilger, die hierher kommen, ja, der Austausch mit Mitbrüdern und Schwestern aus der ganzen Welt, das ist natürlich eine spannende Aufgabe. Ja.
Auch wenn diese Aufgabe ziemlich viel Neues mitbringt, Corbinian Birnbacher vertraut auf das, was einen Orden ausmacht, die Gemeinschaft. Willi Witte für das MKR, das Kirchenradio.
Wer in seinem Leben nicht immer ehrlich, aber ohne schwere Sünden war, der kommt nach dem Tod erstmal ins Fegefeuer. Aber was bedeutet das eigentlich? Mehr dazu jetzt in unserer Rubrik Stichwort Kirche.
Stichwort Kirche.
Heute das Fegefeuer, erklärt von Pfarrer Andreas Zach.
Zunächst einmal hat man früher daraus eine große Drohbotschaft gemacht. Da gibt es diese Bilder, wo Menschen in einem Feuer sitzen, furchtbar leiden und verschmerzte Gesichter haben und oben dann das himmlische Licht erblicken. Das ist sehr, sehr schade, denn für mich ist das Fegefeuer ein positiver Begriff, wenn auch die Sache, die dahinter steckt, nicht sehr angenehm ist. Jeder Mensch von uns trägt hoffentlich Liebe in sich. Und diejenigen Menschen, die viel geliebt haben, die können halt Gott sehr schnell begreifen und ihn an ihrem Lebensende sehr schnell auch als das Liebewesen begegnen. Menschen, die verzweifelte Wege gemacht haben oder sehr viele Umwege, die wirklich der Aggression und dem Bösen sich zugewendet haben, für die ist ein größerer, sage ich jetzt mal, Reinigungsprozess notwendig, damit sie wirklich Gott in der reinen Liebe anschauen können. Das ist jetzt genau die Frohbotschaft für mich am Fegefeuer. Ich habe als Mensch, gleich wie ich gelebt habe, die Chance, dass ich von Gott ganz angenommen werde, dass alles in mir zu Licht und Wärme verwandelt wird, auch die Schlimme. Und da ist es halt ganz gut, wenn ich vorher schon sehr liebevoll gelebt habe, da tue ich mich sehr leicht. Wenn ich vorher sehr verzweifelte Irrwege beschritten habe, dann kann es natürlich schon sein, dass ein etwas größerer Reinigungsprozess fällig ist. Aber er führt letztlich zum Guten.
Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
Ja, auch in dieser Woche gibt's wieder eine druckfrische Ausgabe unseres preisgekrönten Innehalten-Magazins. Ja, und dieses Mal, würde ich mal behaupten, da duftet die Ausgabe förmlich. Warum das so ist und was sonst noch alles drinsteckt, weiß wie immer mein Kollege und stellvertretender Chefredakteur Florian Ertl. Servus Florian, long time no see.
So ist es, Ivo, grüß dich.
Das ist ja gleich komplett sprachlos, ein bisschen Englisch heute Morgen.
Ich wollte gerade sagen, das lag nicht an mir, du hast ja so lange Urlaub gemacht. Das ist ganz so schön.
Ich hoffe, du hattest bisher einen schönen Sommer.
Wunderbar, wunderbar.
Sehr schön. Apropos Sommer, in der neuesten Ausgabe des Inhaltenmagazins gibt es ja jetzt die letzte Folge des großen Sommerrätsels, das ja so richtig viel Beteiligung bisher hatte. Mir hat gestern eine Kollegin geschrieben, innerhalb von einer Stunde kamen 40 E-Mails. Das ist schon ganz schöne Beteiligung bei diesem Sommerrätsel, oder?
Ja, es läuft, glaube ich, ganz gut.
Du glaubst? Oh. Gut, dann ist schön.
Denn das ist ja in der Kirche die Hauptsache, wir glauben. Ja. Also ich glaube auch an den Erfolg dieses Rätsels auch in diesem Jahr wieder. Heuer mit dem Thema moderne Kirchenbauten im Erzbistum München und Freising und im Bistum Eichstätt.
Und da waren schon so einige schöne mit dabei, muss ich sagen.
So auch mitunter harte Nüsse, sagen wir es mal so. Aber die letzte Folge stammt jetzt aus meiner eigenen Hand. Dafür verbürge ich mich jetzt. Und es ist tatsächlich ein sehr spektakulärer Neubau aus dem Jahr 2001. 2008. Ich war mit bei der Kirchweih dabei und bei den ganzen vorbereitenden Geschichten. Deswegen habe ich hier nochmal in meiner eigenen Erinnerung gekramt. Es geht um die Kirche in einer Gemeinde im Südwesten Münchens. Man kann es auch verraten, in Neuried. Da wurde seinerzeit ein ganz, ja, ungewöhnlicher Kirchenbau des mittlerweile schon verstorbenen Architekten und Professors Andreas Meck geweiht. Es ist wie innen wie ein weißes Gefäß, wo das Spirituelle greifbar werden sollte. Und von außen ist es eher eine burgartige Anlage mit Klinkersteinen, die in einem besonderen Verfahren gebrannt wurden, verkleidet mit einem großen Kreuz aus Kortenstahl, und innen ist also alles wirklich in weiß gehalten, sehr puristisch der Raum mit geneigten Decken, und allein die Ausstattung von den Gegenständen, die drin ist, ist auch äußerst ungewöhnlich. Ich sage nur mal, der Tabernakel, der erinnert an eine biologische Formation. Also es ist wirklich recht spannend, und du würdest nicht glauben, das Patrozinium, nach dem wir suchen, also wie die Kirche heißt, das ist wirklich etwas, was da jetzt schwer hinein zu interpretieren ist. Aber sie haben einfach von der alten Dorfkirche, die zu klein geworden war, das Patrozinium auch übernommen in diese neue Kirche.
Okay, jetzt bin ich völlig aus dem Film. Also ich habe jetzt erst am Anfang gedacht, ja, weiß ich ungefähr. Ich habe das Bild nämlich noch nicht gesehen und dachte mir gerade so, okay, jetzt hänge ich irgendwo zwischen Schloss und Kirche. Ich bin gerade so ein bisschen, aber ich bin gespannt. Und dann, wie schon vorhin erwähnt, gibt's ja auch was für die Nase. Einen ganz besonderen Duft, den euch ein Apotheker vorgestellt hat.
Ja, tatsächlich. Ein Apotheker aus dem Norden der Republik, Georg Schmitz-Riemi, der hat ein Buch geschrieben, Die stille Kraft der Düfte. Mhm. Und ja, da ist schon drin enthalten, einem Duft kann man sich ja schwer entziehen. Man kann nicht die Augen verschließen. Kann man natürlich machen, man riecht es dennoch. Man kann die Ohren sich zuhalten, aber man riecht es immer noch. Mhm. Und Düfte, das ist eben so von ihnen ihre Eigenart, die können schon mit einem ganz kleinen, ja, Teil in einem selbst Erinnerungen wecken. Mhm. Klar. Also, was weiß ich, wenn ich einen frisch gebackenen Kuchen rieche.
Da kann ich dir gleich was ganz anderes sagen. Letztens war ich in der Drogerie und jemand probierte einen Duft aus. Ich meine, das ist in den 70ern sehr populär gewesen. Tabak hieß der. Und es stand sofort mein Sportlehrer vor mir. Der war quasi gebadet in diesem Duft. Und ich fand es so abartig und dachte mir, das gibt's überhaupt nicht. Wie so ein. Und zack, war ich 1978 und dachte mir, wuh. Also es ist auf jeden Fall richtig.
Genau. Komischerweise ja auch. Ich habe so eine Lehrererinnerung an eine recht unangenehme Französischlehrerin. Und die hat auch immer den gleichen Duft gehabt, ohne jetzt hier die Marke zu nennen.
Ja.
Und wenn ich den heute noch in die Nase kriege, dann habe ich diese Femme Fatale auch schon.
Also du weißt, wovon ich spreche, auf jeden Fall.
Genau, aber natürlich ist auch in der Kirche spielen Düfte eine größere Bedeutung.
Absolut.
Und das nicht nur bei uns hier in der katholischen Kirche mit dem Weihrauch, auch in den anderen Religionen.
Ja.
Und das hier mal so, ja, aufzulisten, das ist vielleicht für den einen oder anderen auch ganz anregend, sich auch mit den Düften näher zu befassen. Der Autor selbst ist ehemaliger Ministrant, auch als Kölner. Okay. Ja. Und ja, der weiß schon Bescheid, und ich kann nur sagen, einfach mal lesen, die Schöpfung ist nicht stumm, sie duftet.
Absolut, spannende Geschichte. Das und mehr gibt's also in der neuesten Ausgabe unseres Innehalten-Magazins. An und in vielen Kirchen im Erzbistum, ganz bequem nach Hause geliefert oder auch digital mit der Innehalten-App. Egal auf welchem Weg, wir wünschen eine gute Zeit beim Lesen und Entdecken. Und dir, lieber Florian, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, wir riechen uns nächste Woche wieder.
Genau. Barock. Ja, das ist hier bei uns in Südbayern der Stil vieler Kirchen. Farbenfroh mit viel Gold, Stuck und Marmor. In unserer Sommerreihe Uralte Orte des Glaubens geht es heute nach Bad Reichenhall. Hier sieht man nämlich immer noch Kirchen im altehrwürdigen, mittelalterlichen Stil der Romantik. Unser Kirchenexperte Joachim Burkhardt hat bei seinen Spaziergängen zwei dieser Gotteshäuser besucht.
Uralte Orte des Glaubens im Erzbistum München und Freising.
Wenn ich ankomme.
Ja, Bad Reichenhall ist nicht direkt arm an Touristen. Da kommen viele und schauen sich die alte Saline an oder sie gehen sogar in die Spielbank. Die wenigsten haben ja diese wunderschönen alten Kirchen auf der Rechnung. Und ein besonderes Juwel ist St. Nikolaus. Diese Kirche ist 840 Jahre alt und es ist zwar nur ein Teil davon original aus dieser romanischen Zeit, aber der andere wurde ergänzt, sodass das Ganze wirklich stimmig ausschaut und es ist eine echte romanische Raumwirkung aus mittelalterlicher Zeit. Und ein besonderes Kunstwerk gibt es darin auch zu bestaunen, die sogenannte Reichenhaller Mutter Gottes. Das ist eine Mariendarstellung, die ursprünglich eigentlich gar nicht in der Kirche war, sondern in einer benachbarten Mädchenschule. Und als am Ende des Zweiten Weltkriegs ein Bombenangriff die Stadt Bad Reichenhall verwüstete, da wurde auch diese Schule in Schutt und Asche gelegt. Nur dieses Marienbild blieb unversehrt.
Wenn ich ankomme.
Wenn wir die Bad Reichenhaller Altstadt verlassen und noch einen ganz besonderen Ort sehen wollen, mit ebenfalls einer uralten Kirche, dann spazieren wir über die Saalach hinüber und ein paar Meter bergauf in den Stadtteil Nonn. Und da treffen wir auf das sogenannte Nonner Kirchall, St. Georg, auch eine romanische Kirche. Und die steht da mitten im schönsten Bergpanorama. Rundherum ein kleiner Friedhof. Und allein das ist schon sehr sehenswert, mit einer Besonderheit, architekturgeschichtlich, kunsthistorisch. Diese Kirche hat an ihrer Außenseite eine Kanzel. Und es ist nicht ganz geklärt, welchen Zweck die hatte. Möglicherweise, weil es eine Georgskirche ist, hat man da Pferdesegnungen veranstaltet. Das ist eine Theorie. Es bleibt trotzdem geheimnisvoll.
Wann kann ich die Kirche besuchen?
Bad Reichenhall erreicht man sehr gut mit der Bahn. Der Bahnhof befindet sich dann auch direkt in der Nähe der Altstadt. Ansonsten natürlich auch mit dem Auto möglich. Am besten einen Spaziergang durch die Altstadt machen, nach St. Nikolaus am südlichen Ende der Altstadt. Und dann ist es noch ein bisschen Weg über die Saalach hinüber in den Stadtteil Nonn zur Kirche St. Georg mit der wunderschönen Aussicht in die umliegende Berglandschaft. Beide Kirchen sind tagsüber geöffnet.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.